Steh auf Menschen und heute haben wir einen Mann zu Gast, von dem man sagen muss, jahrzehntelang hat er gebraucht, um wieder aufzustehen, denn begonnen hat alles in frühester Kindheit. Ich sage nur Hallo, grüß dich, Thomas Wiederin.
Grüß euch, hallo. Danke hallo, für die Einladung.
Thomas. Viele von uns kennen das, dass es einen Schicksalsschlag gibt im Leben, der einem komplett durchschüttelt und rüttelt und dass man wirklich oft jahrelang braucht, um das Ganze einzuordnen, zu verkraften. Und in dieser Zeit passieren dann oft ganz viele Dinge, die einfach vom Unterbewusstsein gesteuert werden und den Menschen einfach unglücklich machen. Und lieber Rainer, ich habe deshalb den Thomas eingeladen, weil der Thomas so ein Mensch ist. Mit 9 Jahren ein fürchterlicher Schicksalsschlag und er hat wirklich, kann man sagen, Jahrzehnte gebraucht, um sich einfach zu fangen und einfach dem Leben einen Sinn zu geben.
Mhm. Thomas, was ist da passiert mit 9 Jahren?
Ja, ist ein bisschen schwer darüber zu sprechen, aber es ist so, ich habe ein bisschen eine zwiespältige Kindheit gehabt. Ich kann mich an einige sehr, sehr schöne Jahre erinnern und einige nicht sehr schöne Jahre und vieles habe ich komplett ausgeblendet. Meine wirklich ganz, ganz liebe Mama ist gestorben, ist freiwillig aus dem Leben geschieden, wie ich 9 Jahre alt war, zwischen 9 und 10 Jahre alt. Damals habe ich das natürlich alles nicht verstanden, aber es hat mich damals in ein Fahrwasser geworfen, aus dem ich, das kann ich zugeben, fast 40 Jahre nicht mehr rausgekommen bin und auch immer noch nicht ganz heraus bin.
Mhm. Man muss also sagen, in den 40 Jahren ist natürlich viel passiert. Man muss auch dazu sagen, dass du als Kind, als Kleinkind deinen Papa nie kennengelernt hast. So hat es eigentlich schon begonnen. Aus der Bahn geworfen hat dich natürlich sofort nach diesem freiwilligen aus dem Leben scheiden deiner Mutter. Du hast dich mehr oder weniger in Sport gestürzt dann. Immer wieder versucht, das private Glück zu finden, hast es nie gefunden. Du hast dich auch sehr oft als Egoist benommen.
Ja. Stichwort Egoist, das ist richtig. Ich glaube aber, das Ganze, ich verstehe es mittlerweile, dass das wahrscheinlich eine Ausschutzreaktion war. Es war damals so, dass ich meinen richtigen Vater nicht kennengelernt habe, sondern nur einen Stiefvater gehabt habe. Und nachdem die Mama gestorben ist, bin ich dann bei den ganz, ganz lieben Großeltern aufgewachsen. Aber meine Bewältigung von dem Ganzen war dann, ja, ich habe irgendwas gebraucht, wo ich mich hineingeflüchtet habe. Und das hat dann schon angefangen mit dem Skigymnasium, mit dem Stamms. Ich bin also klein nach der Hauptschule das erste Mal Leistungssportler geworden und ab diesem Zeitpunkt habe ich mich Jahr für Jahr drüber gerettet, weil damals hat man das noch nicht verstanden und nicht bearbeiten können. Heute weiß man, wie man damit umgeht. Ich habe es damals nicht gewusst.
Mhm. Der Sport, das sollte den Thomas Wiederin lebenlang begleiten, eben als Bewältigung, eben auch, um vielleicht irgendeinen Weg zu finden. Wir werden heute, Marianne, über diese Dinge sprechen. Wir werden aber auch über Dinge sprechen wie Extremtouren mit dem Rad, wiederum als Flucht, Begegnungen mit Bären, mit Wölfen, komplettes Burnout. Und das ist sogar so weit gegangen, dass du nach dem Burnout in die offene Psychiatrie gekommen bist, dich selbst einweisen hast lassen. Ja, es wird eine interessante Sendung werden und vor allem auch interessant, weil trotz jahrzehntelangen Schicksalsschlägen, trotz jahrzehntelangen Nicht-zu-sich-selbst-Finden, der Thomas Wiederin doch ein Stehaufmensch ist.
Thomas Wiederin, deine Mama hat wunderschön singen können. Sie war ein lebensfroher Mensch. Die große Liebe ihres Lebens war dein Papa, der aber leider auf eine schiefe Bahn geraten ist und dann im Gefängnis gelandet ist. Erzähl mal ein bisschen was davon.
Ja, die Mama, ein herzensguter Mensch, wirklich ein herzensguter Mensch. Ich sehe sie immer noch vor mir, sie war ganz hübsch. Die Mama war im Kirchenchor, hat liebend gern gesungen. Sie war lebenslustig, sie war lebensfroh. Die Erzählungen von meinen Großeltern waren, dass die große Liebe ihres Lebens mein leiblicher Papa war, der dann auf die schiefe Bahn geraten ist, der ist dann eingesperrt worden. Und damals war es einfach so, hat man mir erklärt, dass dann eine Frau mit 2 Kindern, der ist nichts anderes übrig geblieben, als sich scheiden zu lassen. Und das, glaube ich, hat meine Mama damals ganz schwer getroffen. Mhm. Also von meinem leiblichen Vater habe ich nur gute Sachen gehört.
Aber die Mama hat ja zum Beispiel im Kirchenchor gar nicht mehr vorsingen dürfen, weil der Papa eben im Gefängnis war.
Das ist mir erzählt worden. Nach der Scheidung war das damals so, da hat man das nicht mehr dürfen, in der Kirche ganz vorne zu stehen und vorzusingen. Und das war für meine Mama ein schlimmes Erlebnis. Mhm. Und schlussendlich diese ganzen Sachen haben dazu geführt, dass sie dann offensichtlich entschieden hat, ich mag nicht mehr.
Mhm. Der Stiefvater für dich, das war auch nicht das, was du dir gewünscht hast.
Ja, ich verstehe heute, dass es für den auch nicht einfach war. Der ist dann plötzlich mit 2 Kindern da gestanden alleine, hat das selber bewältigen müssen, aber mein Verhältnis zu ihm war nie gut, meine Ersatzfamilie neben den Großeltern waren dann meine Sportmannschaften. Und die sind mir näher gewesen, wie alle anderen nicht zu Hause noch waren.
Mhm. Zu den sportlichen Zeiten von dir kommen wir auf jeden Fall noch. Wie hast du das denn damals erlebt, als deine Mutter freiwillig aus dem Leben getreten ist?
Also ich kann mich an die Zeit danach nur mehr ganz, ganz dunkel erinnern und nur mehr als eine Zeit, die für mich ganz, ganz schlimm war. Ich kann mich aber noch an ganz viele dunkle Nachtstunden erinnern. Ich weiß noch, wir haben so ein Stockbett gehabt. Ich habe einen Bruder, der ist ein Jahr jünger wie ich. Ich bin im Stockbett oben allweil gelegen und ich weiß noch, wie ich oft nächtelang geweint habe und einfach das Gefühl gehabt habe, ich bin alleine. Also wenn ich heute an diese Zeit denke, dann habe ich das Gefühl, mich hat wer zurückgelassen damals. Das war für mich ganz, ganz schlimm.
Mhm. Thomas, wer hat diese fürchterliche und traurige Nachricht überbracht?
Das ist so aus der Situation, die weiß ich noch heute, dass wenn sie gestern gewesen wäre. Das hat die zuständige Polizei telefonisch gemacht. Ich weiß das noch, weil ich damals neben meinem Stiefvater gestanden bin. Und warum, dass ich das heute so weiß, in meine 36 Jahre als Polizist, ich bin ja dann Polizist geworden, hat man das einfach nie mehr gemacht, dass man solche Sachen telefonisch macht, sondern alles persönlich. Also das war damals ganz eine schlimme Situation, weil ich die neben Telefon stehend mitbekommen habe. Und von dem Augenblick weg hat sich dann eigentlich meine Welt geändert komplett.
Aber die Beziehung zu deinem Bruder, die ist noch einmal fester geworden.
Also ich habe jetzt zum Bruder, er ist ein Jahr jünger wie ich, sehr gutes Verhältnis. Wir haben damals natürlich sehr zusammengehalten. Wir waren nur mehr mir und die Großeltern. Aber die Großeltern haben dann schon entsprechendes Alter gehabt und sind dann nach 2 oder 3 Jahren auch gestorben. Und ich bin dann ins Skigymnasium gekommen. Also ja.
Also du hast dich sozusagen in den Sport gestürzt, weil Trauerarbeit, wenn man sie heute kennt, die hat es damals gar nicht gegeben.
Ich habe nie eine Trauerarbeit gehabt. Bis jetzt, wo ich meine Therapie gemacht habe. Und glaube, das ist das, was mich am meisten jahrelang verfolgt hat. Das Verstehen, was war da jetzt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich offiziell einmal an einem Grab mich verabschiedet habe. Also das hat mir alles gefehlt. Andererseits muss ich sagen, die Welt, in der ich mich dann geflüchtet habe, da war ich teilweise sehr glücklich in der Welt, weil ich einfach wen gehabt habe, wo ich aufgehalten war.
Also die Kindheit eben originär für das weitere Leben des Thomas Wiederin. Wie es weitergegangen ist, wie er sich in den Sport gestürzt hat, wie er dann später sogar seinen leiblichen Vater kennengelernt hat, unter ungewöhnlichen Umständen muss man sagen, das wird er uns gleich erzählen.
Ja, lieber Thomas, du bist dann ins Skigymnasium gekommen und hast da, wie du schon vorher gesagt hast, deine Familie kennengelernt. Es war sogar ein Stehaufmensch, der schon bei uns in der Sendung war.
Das war der Walter, der Wanderwalter. Der war ja bei euch schon. Der Walter hat sicher mindestens 15 Jahre mein Leben als Trainer begleitet. Und der Walter war für mich also ein richtiger Ersatzvater, weil der Walter hat mich angekocht, hat sich um meine Probleme gekümmert, aber hat mich auch wildest geschliffen als Trainer, weil der Walter ist ein beinharter Trainer. Muss aber dazu sagen, ohne Walter war ja erfolgsmäßig nie so weit gekommen.
Trotzdem waren es dann wieder Verletzungen, die die zurückfallen lassen haben.
Ich habe die Skihandelsschule umbesucht, 4 Jahre lang. In den 4 Jahren lang war ich mehr oder weniger Tag und Nacht ausgenommen in die Ferien mit meiner Sportmannschaft zusammen. Ich bin teilweise am Wochenende sogar nicht heimgefahren. Das war meine Familie und mein Zuhause. Aber ich habe mich teilweise extrem allein gefühlt. Ich habe auch damals eine Zeit gehabt, das war gerade die Zeit, wo die anderen ihre Freundinnen kennengelernt haben. Das war für mich alles so weit weg. Ich habe da kein Interesse gehabt. Ich bin immer noch in einer komplett anderen Welt gewesen.
Und ein Außenseiter.
Genau. Und ich habe am Ende von der Skihandelsschule verletzungsbedingt aufhören müssen und habe wieder meine Familie zurücklassen müssen. Die anderen sind weitergezogen.
Du hast wieder die Familie wechseln müssen,
ich
sozusagen.
Die Familie gewechselt. Habe dann als ganz junger gewechselt zur Gendarmerie. Und da bin ich 36 Jahre lang gewesen. Und gleich nach Beginn der Gendarmerie habe ich da geschafft, dass ich zur Nationalmannschaft gekommen bin, zu den Mehrkämpfern. Die Polizei hat damals ein Mehrkampfteam gehabt, das dann gleich einmal vom Wanderwalter betreut worden ist. Und da war ich in meiner nächsten Familie drinnen.
Und dann bist du als Gendarmeriebeamter zu einer Rauferei gerufen worden. Und dann ist was Unvorstellbares passiert.
Ja, wir sind damals zu einer Rauferei, zu einer Tankstelle gerufen worden. Wie wir hinkommen sind, war die Auseinandersetzung erledigt und ich notiere die Daten. Und wie ich gerade fragen will, sagt er mein Gegenüber, sagt du, ich bin dein Papa. Da habe ich das erste Mal meinen richtigen Papa, von dem alle nur gut geredet haben, kennengelernt und bin ihm gegenüber gestanden. Und was heute für mich katastrophal ist, wenn ich nachdenke, es hat null in mir ausgewirkt. Keine positive, keine negative, nichts.
Und wie hat der Papa reagiert?
Ja, Ich weiß noch, der hat damals Tränen in die Augen gehabt und hat gesagt, oh, Tom, ich habe deinen ganzen Lebensverlauf immer verfolgt. Ich kenne deine Erfolge, ich kenne das und ich kenne das. Und mich hat es nicht berührt. Wir sind auseinandergegangen und es hat kein Treffen, nichts mehr gegeben. Und ja, ich muss es zugeben, ich habe danach auch keinen Wunsch gehabt. Ja, ich weiß heute, warum.
Ist er 2 Jahre später dann gestorben? Freut es dich heute, dass du denkst?
Sehr, ja. Mhm. Sehr. Ich weiß, wie heute es wichtig ist. Ich habe da also bei meinem leiblichen Vater mich auch nicht verabschieden können. Hätte die Möglichkeit gehabt, ist nicht gegangen.
Weil du gesagt hast, du weißt heute, warum?
Weil ich damals in einer Situation war, wo ich stur, so wie ich dann die weiteren Jahre in irgendeinem Programm, in irgendeiner Linie drinnen war, an dem ich mich festgehalten habe, Sportmannschaft, das ja nirgends zugelassen, niemanden. Mhm. Das hat auch meinen dann jahrelangen Egoismus ausgelöst, wo ich halt sagen muss, ja, das war ein Teil von mir.
Ja, und über genau diesen Egoismus werden wir sprechen. Wir werden darüber sprechen, dass dann doch, obwohl sich der Thomas zwischen 14 und 18 nicht für Mädchen interessiert hat, weil er eben Außenseiter war, er das erste Glück gefunden hat, aber dass sich dieses Glück auch entpuppt hat als etwas, das eben aus seiner Geschichte, aus seiner Kindheit sich entwickelt hat.
Thomas Wiederin, dann ist wie gesagt auch bei dir das Glück eingekehrt. Du hast eine Frau kennengelernt, die 6 Jahre älter war als du.
Ich habe eine Seefelderin kennengelernt, habe meine erste große Liebe gehabt, habe zusätzlich das Glück gehabt, dass die in einer ganz netten Familie aufgewachsen ist und gelebt hat, wo ich dann auch zu ihr ziehen habe können. Ich habe praktisch mit ihr auch noch die Familie gehabt. War 6 Jahre als wir, wenn es meine Ersatzfamilie war. Muss aber heute dazu sagen, sie war für mich eine Ersatzmama. Deswegen habe ich mich so wohl gefühlt. Natürlich, das war zum Scheitern verurteilt, weil das war für mich fein. Ich war glücklich, aber mein Gegenüber nicht da. Ich habe auch in meiner ersten Liebe das nicht geben können, was man offensichtlich gibt. Und deswegen ist das auch damals zerbrochen. Und das war damals, das war die erste Situation, wo ich mich erinnern kann, die mich wirklich zutiefst erschüttert hat. Ich habe mir gedacht, ich stirb am gebrochenen Herzen, wirklich. Das war das erste Mal, dass ich das so richtig gefühlt habe. Und da hat mich halt gerettet, dass das Umfeld noch passt hat. Ich habe schon einen Marieberuf gehabt, ich war aufgefangen. Aber von einer Bewältigung, dass man dann gesagt hat, jetzt gehen wir das Ganze einmal an, war ich meilenweit weg.
Du hast dich immer wieder beruflich hineingeflüchtet, hast nebenbei die Flugretter-Ausbildung gemacht. War es dieses Dissverhältnis, okay, ich kann zu Hause nicht viel geben und ich stürze mich jetzt in die Arbeit, in den Sport?
Das war der Klassiker. Ich wollte da die Schmerzen nicht spüren und habe mich in was anderes hineingesteigert. Mein großer Nachteil war, ich habe dann immer versucht, alles komplett perfekt zu machen. Und das hat mich natürlich brutal gestresst. Andererseits auch sehr erfolgreich gemacht. Ich war zweimal Weltmeister bei den Amateure im Mehrkampf bei der Polizei. Ich war in der Polizeiausbildung Klassenbester. Da habe ich damit gesagt, ich bin wer. Mhm. Aber es hat mich brutal unter Druck gesetzt. Es wäre damals undenkbar gewesen, dass ich einmal ein Bier nach dem Training getrunken hätte. Es war undenkbar, dass ich mir denke, jetzt isse ich einmal 2 Tafeln Schokolade. Und so ist es Jahr für Jahr weitergegangen. Hätte jemand das auch verstanden, dann hätte er gesagt, du musst da was unternehmen. Aber das war eine Zeit, wo das noch nicht war.
Das ist jetzt genau die Frage, weil ich denke mal, wenn man wen so liebt, gell, bevor man am gebrochenen Herzen so qualvoll leidet, so hab's in Christus nicht miteinander ausgeredet, hat's da keine Gespräche gegeben, war das Jacks Bumm und dann war's kaputt.
Nein, das war kein Jackbum, sondern ich habe es leider nicht verstanden. Ich habe alles liebe Partnerinnen gehabt, die ich kennengelernt habe, die auch total nett zu mir gewesen sind, aber ich habe nicht verstanden, wie das geht, dass man zum anderen auch nett ist. Ich war immer der Meinung, das passt, aber ich habe mein Ding gemacht. Ich habe den Polizeidienst gemacht, ich habe 100%ig trainiert, ich habe die Flugreiterausbildung gemacht und die Partnerin ist nebenbei mitgelaufen. Ich habe halt das Glück gehabt, dass die alles Partnerinnen gehabt haben, die das unterstützt haben. Aber nur bis zu einem gewissen Maß. Ja, und irgendwer hätte ja mal hergehen müssen und hätte müssen mit dem Hammer sagen, jetzt ist Ende. Die haben das schon gesagt, aber da war dann schon Ende. Bis hin zu meiner Scheidung.
Ja, dieses Muster, das hat sich des Öfteren wiederholt, hat jetzt der Thomas Wiederin selbst auch angesprochen. Trotzdem, es sollte wieder zu der Heirat kommen, es sollte auch zu einem Kind kommen, aber eben gleichzeitig immer wieder extrem sportliche Unternehmen, die eben ihn immer wieder von seinem eigentlichen Leben abgelenkt haben und darüber sprechen wir gleich.
Thomas Wiederin, du wolltest dir immer wieder was beweisen und hast dann wie ein Wahnsinniger angefangen zum Radlfahren.
Ja, das ist richtig. Und das war ein ganz wichtiger Teil von meinem Leben, der dann dazu geführt hat, dass ich es irgendwann einmal ändern habe müssen. Wie ich beim Mehrkampf mit der Exekutive aufgehört habe, habe ich das Gefühl gehabt, jetzt muss ich wieder irgendwas anderes tun, weil es kann jetzt nicht sein, dass ich in Sportpension gehe. Mhm. Und dann habe ich von einem Tag auf den anderen Radlfahren angefangen. Und zwar durch Zufall, weil ich im Fernsehen einen Bericht von dem Race Across America gesehen habe. Dann habe ich zu meiner damaligen Partnerin gesagt, ich möchte auch durch Amerika fahren. Ich bin aber mein Leben lang noch nie auf dem Radl umgehockt, muss ich dazu sagen. Sie hat mir ausgelacht, weil sie gesagt hat, du wärst ein guter Leichtathlet gewesen sein, aber mit dem Radlfahren hast du gar nichts getan. Aber 6 Monate später bin ich in New York gestartet und 2 Monate später bin ich über die Golden Gate Bridge gefahren, bin das erste Mal über Amerika gefahren. Mhm. Man kann eigentlich nicht sagen gefahren, sondern ich bin durchgehetzt mit dem vollen Gepäck, ohne Begleitfahrzeug, Zelt und so weiter. Hab von der Landschaft nichts gesehen, von den Leuten nichts gesehen. Und wie ich in Kalifornien war, habe ich mir gedacht, cool warst. Und bin heimgeflogen wieder.
Der Ego-Trip hat dich ja wie ein roter Faden begleitet. Genau. Und trotzdem hast du wieder das Glück gehabt, eine ganz besondere Liebe kennenzulernen, eine ganz besondere Frau.
Ja, ich habe dann 2 Jahre später wieder eine Radreise gemacht und während dieser Zeit habe ich dann meine zukünftige Ehefrau, die ich dann geheiratet habe, kennengelernt, die selber vom Sport gekommen ist. Und da war das Gleiche wie immer. Natürlich, am Anfang wird das unterstützt. Nur der hat es dann ein bisschen mehr mitgekriegt, das Ganze. Und dann ist der Jakob gekommen, ich bin später Papa geworden, ich bin jetzt 57, der Jakob ist jetzt 9 Jahre alt. Und eigentlich, muss man sagen, wacht jeder Mann, wenn er sein erstes Kind kriegt, irgendwie auf. Nicht einmal da bin ich so richtig aufgewachen. Ich habe trotzdem mein Ding gemacht. Ich war gerade wieder in der Vorbereitung für meine nächste Reise. Was da jetzt in meinem Leben anders war, ist erstmals habe ich therapeutische Hilfe in Anspruch genommen, weil ich mir damals gedacht habe, jetzt muss ich was tun, jetzt habe ich eine Familie, jetzt muss ich was tun, weil irgendwas passt nicht da, da bin ich echt glücklich und so weiter. Und habe erstmals therapeutische Hilfe in Anspruch genommen. Mhm. Wo wir mal angefangen haben, mit einer Therapeutin, zu der ich sehr guten Kontakt gehabt habe, einmal das von vornherein aufzuarbeiten. Ich hätte da erstmals in meinem Leben den Fuß am richtigen Startblock gehabt. Nur dann habe ich ganz einen gravierenden Fehler gemacht. Wo ich geheiratet habe, habe ich das Gefühl gehabt, nein, das brauche ich alles nicht mehr. Mir geht's jetzt eh gut. Mhm. Und habe die Therapie abgebrochen. Und ich höre es noch, wie wenn es gestern gewesen war. Die Frau Magister hat zu mir gesagt, Tom, tu das nicht. Wir sehen uns wieder. Mhm. In Kürze, wenn du das nicht tust. Und ich bin trotzdem gegangen. Und das war einer meiner größten Fehler, die ich gemacht habe. Hätte ich aber den Fehler nicht gemacht, hätte ich schlussendlich keinen auf den Deckel gekriegt. Und ich würde wahrscheinlich nicht das Beicht aussitzen.
Mhm. Ja, und wie der Thomas Wiederin eine auf den Deckel bekommen hat, ich sage nur Stichwort Burnout, Stichwort Zusammenbruch, Stichwort Psychiatrie und das hören wir gleich.
Thomas, die Geburt deines Sohnes hat das bewogen, dass du dir Unterstützung geholt hast, psychologische Hilfe und trotzdem warst du schon wieder eher auf dem Ego-Trip und hast einfach auch die ersten beiden Jahre das alles nicht so mitbekommen, wie er sich entwickelt und was normalerweise am Papa richtig Freude macht.
Ich habe meine, wie ich sage, Sache gemacht. Ich habe mich da gerade vorbereitet auf meine 3. große Reise, geplant von Alaska, von ganz oben bis nach New York. Ich war damals im Volldienst bei der Polizei, nebenberuflich bei der Flugrettung. Und um das zu verstehen, mein Tag hat so ausgeschaut, dass ich monatelang am Tag gearbeitet habe, am Abend so zwischen 7 und 8 schlafen gegangen bin und um 2 oder 3 in der Früh aufgestanden bin trainieren, bis um 8, bis zur Arbeit wieder. Und das Tag für Tag. Mhm. Ja, wo bleibt da natürlich die Familie? Das ist klar. Ja. Und schlussendlich hat das natürlich dann zur Katastrophe geführt. Ich war nur damals in einer Situation, schon auf dem Weg in ein schweres Burnout. Ich bin nach Alaska geflogen, 10 Kilo leichter, als wie ich normalerweise beim Radlfahren habe. Ich war psychisch nicht gut drauf, weil ich irgendwie so gespürt habe, es passt was nicht da, aber nicht genau was. Und habe von ersten Tag an gewusst, boah, das wird jetzt echt anstrengend. Und habe von ersten Tag an bei der Reise mich nur gequält. Ich habe bei dieser Fahrt immer im Herzen das Gefühl gehabt, da passiert jetzt irgendetwas. Wenn ich heimkomme, ist das nicht mehr so wie davor. Also ich bin da wieder in die wildeste Verlassenssituation reingekommen. Ich habe schlechtes Wetter gehabt. Es hat teilweise geregnet und geschnieben. Dann hat mir die Highway-Polizei drüben noch meine ganze Nahrung abgenommen, weil die zu mir gesagt haben, seien Sie wahnsinnig, im Grizzly-Gebiet Ihre Müsli-Riegel und so weiter mitnehmen. Und man muss sich vorstellen, die Orte, das ist so, als wenn du heute in Innsbruck wegfährst und du weißt, dass du in Wien wieder was kaufen kannst. Mhm. Und für das war ich psychisch nicht mehr am Damm. Abends das Zelt aufstellen, sich komplett ausziehen, das Zeug auf den Baum hauen, weil die Christlis riechen das, nass im Zelt liegen, in der Früh, wenn ich das Nasse rein, dann fährst du wieder, dann bleibst du wieder stehen, dann erschrickst du wieder. Ich habe da drüben mehrere Christlis gesehen, als wie ich je in Tirol Hirsche gesehen habe. Die sind in der Früh neben einem Alaska Highway. Das ist drüben fast alltäglich. Du musst mit dem drüben leben. Nur ich war damals psychisch so schlecht beieinander, dass ich Angst gekriegt habe. Und dann ist der Tag gekommen, ich bin wieder so um 7 in der Früh weggefahren. Schlechtwetter und fahre geradeaus und liege so auf dem Radlauf. Ich habe so einen Triathlon-Lenker, liege so oben und denke mir, wie ich jetzt den Tag umbringe. Und fahre um die Kurven um. Ist mitten auf der Fahrbahn auf dem Alaska Highway ein Grizzly mit 2 Jungen. Und das ist eine der gefährlichsten Situationen. Mhm. Ich bin dann erschrocken, bin zum Sturz gekommen, bin so dahin geschlittert und habe mir noch gedacht, wow, das ist ein Glück gehabt. Und habe dann zurückgeschaut und habe gesehen, dass da der Grizzly ist. Und dann war, wie ich mich umgetrennt habe, in vielleicht, kannst du es nicht mehr genau sagen, sind es 20 oder 30 Meter gewesen, der nächste Grizzly gewesen. Die Situation war so, dass ich mittendrin war. Das habe ich für meine Vorbereitungen gewusst, das ist das Gefährlichste, was du haben kannst. Mhm. Und da habe ich das Gefühl gehabt, also tiefst in mein Inneres Gefühl gehabt, das war's jetzt. Du kommst nicht mehr heim, du bist jetzt in Alaska, wer soll dir da jetzt helfen? Und ich weiß noch, dass ich dann in so eine Art Dämmerzustand gekommen bin. Und das hat mir das Leben gerettet. Weil die Grizzlies keine toten anderen Tiere fressen. Ich habe mich nicht bewegt. Ich bin weder geflüchtet noch sonst was. Deswegen haben wir offensichtlich die Viecher nichts getan. Ich habe dann irgendwann einmal gespürt, mich schlägt was ab. Ich habe mir die Drama, habe ich die Augen aufgemacht. Und dann habe ich gesehen, wie auf dem Alaska Highway ein Wolf mit schwarzem Fell Richtung Wald geht. Und ich habe am Tag davor schon eine Begegnung mit dem gleichen Wolf gehabt, der einmal ein paar Minuten lang neben meinem Radl so 20 Meter Entfernung im Wald mitgelaufen ist, den habe ich erst die Augen rausgesehen und dann war er weg und dann war das für mich abgeschlossen. Was jetzt da das große Glück von mir war, genau zu dem Augenblick ist ein Truck gekommen, ein großer Holztruck. Und ich habe die 6 Tage davor kein Fahrzeug gesehen, nichts. Und ich habe in meiner Therapie das lang mit der Therapeutin besprochen, weil ich war ganz lang der Meinung, Tom, das hast du nur geträumt. Aber wir haben in der Therapie eine Retraumatisierung gemacht und heute weiß ich, dass das so war.
Also der LKW, dieser Truck, hat dem Thomas wieder in das Leben gerettet. Eigentlich müsste man total glücklich sein, dass man mit dem Leben davongekommen ist. Für Thomas Wiederin war es eine sportliche Niederlage und gleich darauf sollte die psychische Niederlage kommen und ein großes, großes schwarzes Loch. Und davon erzählt uns gleich.
Thomas Wiederin, eine unglaubliche Geschichte. Ganz verzweifelt bist du doch nach Hause gekommen.
Ja, das ist richtig. Um das zusammenzufassen, ich habe 4,5 Tage gebraucht. Zuerst einmal mein LKW zu einem kleinen Ort, dann weiter, wieder umsteigen und so weiter. Ich habe alles zurückgelassen, wie es nicht bin, mit dem Zeug, was ich angehabt habe, zum Schluss heimgekommen. Und wie ich dann daheim bei der Tür eingegangen bin, war niemand da. Und wie ich mich dann runtergebuckt habe und meine Radlschuhe ausziehen wollte und meine Radlschuhe haben Clips und ich nicht gewusst habe, wie das geht, dann habe ich gewusst, jetzt brauche ich Hilfe.
Dinge nicht mehr verrichten können, die eigentlich Alltag waren.
Ich habe jetzt nicht gewusst, wie tue ich jetzt, geschweige denn, machen wir jetzt mal einen Tee oder so. Ich bin aus meinen Schuhen nicht rausgekommen. Habe dann mein Handy eingeschaltet und habe damals den damaligen leitenden Notarzt erreicht, den ich das geschildert habe und der dann gesagt hat, du, wir organisieren jetzt was für dich. Habe sofort die Therapeutin angerufen und das Erste, was sie zu mir gesagt hat, Tommy, habt ihr gesagt, wir sehen uns wieder, aber komm. Und bin dann mit ihr nach Hall gefahren. Und zwar dahin, wo ich jahrelang als Polizist auch die Leute hingebracht habe und wo ich mich geschämt habe, später, wo ich jetzt da bin. Mhm. Aber das hat mich gerettet, ohne den hätte ich das nicht geschafft.
Du warst dann in der Psychiatrie.
In der offenen.
In der offenen Psychiatrie. Deine Frau hat dich besucht, um dir dann die Scheidungspapiere zu bringen, was verständlich war, weil du sie einfach auch alleine gelassen hast. Du warst auch alleine. Wie bist du aus dem Sumpf wieder rausgekommen?
Also ich bin 3 Monate drunten gewesen. 3 Monate da in Hall unten. Hab gewusst, du bist jetzt allein. Hab gewusst, bald einmal, Tom, du bist wirklich jetzt selber schuld. Und hab dann gleich einmal unten entschieden, jetzt muss ich wirklich den Weg sauber weitergehen, weil sonst lande ich irgendwann unter Brücken. Ich war Polizist, ich war Flugretter und bin dann plötzlich in der offenen Psychiatrie gewesen. Heute verständlich, dass meine damalige Frau gesagt hat, na, geht nicht mehr. Ja, ist jetzt gerade nicht so fein, wenn du neben deinen körperlichen Problemen jetzt einfach auch noch während des Krankenstandes das auch noch bewältigen musst. Mhm. Ich habe da unten aber das Glück gehabt, dass der Chef von der Psychiatrie erlaubt hat, dass meine Therapeutin, die nicht vor Hall war, mich weiter behandelt. Immer wieder, das heißt, wir haben da wirklich gut alle zusammengearbeitet. Ich habe am Anfang meine Medikamente gekriegt, ich habe meine Schokoladen gegessen, weil was anderes habe ich nicht angebracht. Aber habe 3 Monate unten angefangen, wieder ins Neue, ins Leben zurückzufinden. Und das war für mich wirklich schlimm. Ein Beispiel, ich bin immerhin zweimal Weltmeister gewesen und da bin ich in der Früh mit den Alkoholikern den Morgenspaziergang gegangen und der Morgenspaziergang dauert so 15 Minuten maximal. Und da ist eine Schwester immer mit mir ganz hinten nachgegangen. Und ich habe gemeint, ich komme nicht von einer Tür zur anderen. Also ich habe mich fürchterlich geschämt und habe mich teilweise versteckt, wenn meine Kollegen mit den nächsten Patienten kommen sein. Aber ich sage heute nur einmal, jeder, der über die Psychiatrie schimpft oder den Kopf schüttelt, sage ich, Leute, das hat mich gerettet.
Wo war der Jakob?
Der Jakob hat das damals nicht mitgekriegt. Er fragt mich halt ganz viel, ich erzähle ihm relativ viele Sachen. Aber das hat er Gott sei Dank damals nicht mitgekriegt, weil der Jakob das behauptet, ist daheim sicher behütet aufgewachsen. Die Oma mag ihm total gern. Also das hat sicher gepasst. Aber ich habe halt wieder einmal meine Familie verloren. Mhm. Eine Sache war ich war nie selbstmordgefährdet. Ich hätte nie mehr selber was angetan. Mhm. Aber ich habe oft einmal das Gefühl gehabt in der Früh, wie ich aufgewachen bin oder auf Nacht beim Einschlafen, jetzt stirb ich.
Also berufsunfähig, Scheidung, den Sohn nicht mehr gesehen und trotzdem hat der Thomas wieder in den Weg zurück geschafft, zurück in ein neues Leben. Und wie er das gemacht hat, das erzählt er uns gleich.
Thomas, wie du das Ganze aufgearbeitet hast, hast zwei Bücher geschrieben, einfach alles von der Seele geschrieben.
Die letzte Seiten habe ich gerade geschrieben, wie meine Therapie fast fertig war. Und das Buch endet mit dem, dass ich gerne mal wieder meine beendete Reise fortsetzen möchte, aber unter neue Voraussetzungen. Ich habe mittlerweile eine ganz liebe Frau kennengelernt, die selber einen riesigen Schicksalsschlag erlebt hat, die einfach mir zur Seite gestanden ist, obwohl es ihr selber nicht gut gegangen ist, die immer an mich geglaubt hat, die alles unterstützt hat. Und wie ich meine Therapie fertig gehabt habe, habe ich mir dann tatsächlich gesagt, nein, das mache ich jetzt nochmal. Bin umgeflogen, bin mit dem Hubschrauber genau an die Stelle hingeflogen, wo ich damals mit den Christlis war, habe das Radl hingestellt, habe gesagt, danke lieber Gott, dass ich das jetzt wieder machen darf. Und zwei Monate später war ich in Florida unten und habe die schönste Reise meines Lebens gemacht mit Indianerbegegnungen, Schamanenbegegnungen, keine Probleme mehr mit den Christlis, habe tolle Fotos gemacht für die Christlis und habe mein zweites Buch geschrieben.
Und diesmal eben die Landschaft gesehen, das allererste Mal wahrscheinlich.
Ja, behaupte aber natürlich nicht, dass ich alles richtig gemacht habe. Mir passiert es immer wieder, dass ich in alte Muster falle. Mhm. Aber der große Vorteil gegenüber früher ist, jetzt verstehe ich es. Und wenn ich wieder zwei, drei Tage in irgendeinem Fahrwasser drinnen bin, dann komme ich damit raus. Nach der Therapie habe ich natürlich alle Prüfungen wieder gemacht, dass ich wieder Waffenträger war. Ich bin ja damals wieder zurück, habe dann auch wieder in den Notarzthubschrauber einsteigen können. Ich habe also alle Überprüfungen wieder gemacht, habe dann das Go gekriegt, habe aber dann entschieden, nein, von der Polizei gehe ich weg. Nebenberuflich tue ich nur mehr Rettungsfliegen und bin jetzt in Seefeld beim Tourismusverband und bin da total glücklich. Bin in der Natur draußen, habe ganz tolle Mitarbeiter und ich bin heute jeden Tag dankbar, dass mir das Ganze passiert ist und dass ich irgendwie jetzt die Möglichkeit habe, die nächsten Jahre so irgendwie anders zu machen.
Mhm. Schämt man sich auch über Vergangenes?
Mhm. Vor allem schäme ich mich, wie ich mit Menschen umgegangen bin, die nicht zu mir gewesen sind.
Hast du inzwischen auch die Möglichkeit genützt, dich zu entschuldigen?
Jein, teils.
Sprich, du hast noch einen Weg vor dir. Kannst du mit diesem Leben Frieden schließen, beziehungsweise kannst du das als Teil deines Lebens akzeptieren?
Also das ist wirklich eine gute Frage, weil mir gelingt das noch nicht so gut. Und das ist was, an was ich noch arbeiten muss. Ich schaue mir wirklich über ein paar Sachen, was ich früher gemacht habe. Ich war echt ein arroganter Egoist. Aber ich habe dann was unternommen. Und wenn mir dann manche ins Gesicht sagen, ja, das nutzt alles nichts und das glaube ich dann nicht, das tut mir weh. Weil ich habe was dann.
Mhm. Thomas, was könntest du den Leuten mitgeben? Welche Botschaft hast du für sie parat?
Es gibt ja viele, denen es wahrscheinlich noch schlechter geht oder gegangen ist wie mir, aber ich kann nur sagen, die heutige Zeit ist ja so, wenn ihr wollt, kann euch geholfen werden. Und es muss keiner den ganzen Schmerz und das alles allein machen. Lasst euch bitte helfen, versucht es zumindest. Und die Möglichkeit besteht heute. Ich habe sie früher nicht gehabt, aber heute habe ich sie genutzt. Und das kann ich nur an jeden sagen, probiert es zumindest.
Dein persönlich größter Wunsch?
Da gibt es eigentlich ein Wort, das heißt ankommen. Ich möchte jetzt irgendwann einmal wirklich ankommen und mich vor die Terrassen aushocken und mein Hefeweizenbier trinken und mir denken, die harten Jahre haben jetzt echt was gebracht.
Ja, und das wünschen die Marianne Hengel und ich dir, dass eben die harten Jahre vorbei sind, dass sie dir was gebracht haben und dass du eben ankommst, so richtig ankommst. Und auf jeden Fall sagen wir dir vielen, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist und uns allen deine Geschichte erzählt hast.
Danke für die Einladung, hat mich echt gefreut.
Danke, lieber Thomas. Ich glaube, die Fans unserer Radiosendung Steh auf Menschen können oft selber auch aktiv werden, wenn sie Menschen in ihrer Umgebung treffen, die einfach straucheln und einfach Hilfe brauchen.
In diesem Sinne, Steh auf Menschen, Marianne, gibt's natürlich wieder.
Immer am ersten Sonntag im Monat um 20.04 Uhr.
Und wiederholt, wir wissen es inzwischen, wird es an Feiertagen von 13 bis 14 Uhr. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Marianne Hengel
und Rainer Perle.